Ja, ich darf alle wieder begrüßen heute zu einer neuen Folge von unserem Podcast Auf ein Getränk mit. Ich habe einen Gast eingeladen, ein ganz neues Gesicht bei uns in der Kirchengemeinde, die Christine Rings, die als Pastoralreferentin bei uns ist. Schön, dass du da bist, Christine.
Ja, danke schön, Christoph, für die Einladung.
Ja, du hast 2-3 Tage Bedenkzeit dir genommen. Willst du in einem Podcast auftreten? Das hat mich sehr gefreut, weil das spricht ja dafür, dass wir schon eine Reichweite haben, wo du denkst, uiuiui, das hören viele Leute. Nee, super, dass du da bist. Ich habe dich ganz spontan heute Morgen gefragt, was trinken wir heute? Was trinkt man?
Wir trinken eine blutorange Limo mit 15% Fruchtanteil.
Weil?
Weil ich einfach spontan Lust auf eine Limo hatte und es auch sonst gern so trink. Ja.
Wir trinken Blutorangenlimo. Zur Auswahl stand auch eine Apfellimonade. Heute Mittag, ein nebliger Novembertag, stand dir nach Blutorange. Schön. Christine, Leser von Instagram bei uns, die kennen dein Gesicht schon. Leser vom Impulse, da warst du auch drin, von unserem Fahrblatt kennen dich schon. Aber sag mal allen, die jetzt zuhören, was machst du hier bei uns? Wie kamst du zu uns? Wie kamst, dass du hier bist? Stell dich doch mal in ein paar Sätzen vor und erzähl mal, was du hier machst und warum und wie das alles so kam.
Ja, also ich bin relativ spontan hierher gekommen, könnte man sagen. Also ich bin ja Pastoralreferentin und habe zuvor für ein Jahr in Mannheim gearbeitet und fand es eigentlich auch ganz gut, hatte coole Aufgaben, so was man halt so macht in seinem ersten berufspraktischen Jahr. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, irgendwie will ich noch ein bisschen was anderes dazu machen. Und habe dann entschieden, ich möchte gerne nach Freiburg gehen und soziale Arbeit studieren. Und gleichzeitig möchte ich aber trotzdem in meinem Beruf drinbleiben. Also ich möchte Pastoralreferentin sein, weil ich das einfach mega gerne mache. Das macht mir total viel Spaß. Und ich habe auch so den Gedanken, das passt irgendwie beides gut zusammen. Und dann war zufälligerweise in Waldkirch die Möglichkeit, weiter in meinem Beruf zu bleiben, nämlich als Pastoralreferentin, und die Möglichkeit auch zu studieren und es gemeinsam so irgendwie zusammenzubringen. Und es passt auch wunderbar mit meinen Aufgaben hier zusammen. Ich bin zum Beispiel bei der Sternsinger-Aktion mit dabei, was ja eine sehr große Sozialaktion ist, vielleicht sogar die größte in Deutschland, wo Kinder und Jugendliche sich dafür einsetzen, dass es Menschen auf der Welt gut geht. Genau, das ist zum Beispiel eine von meinen Aufgaben.
Ja,
genau.
Erzähl nochmal, was hast du noch vor? Welche Projekte sind jetzt gerade dran bei dir im Arbeitsalltag, dass die Leute ein bisschen einen Eindruck kriegen?
Genau, wir sind im Dezember in der St. Margaretenkirche mit Frühschichten dran, mittwochs um 6 Uhr morgens im Advent, bisschen runterkommen, auf den Advent einstimmen, auf Weihnachten. Danach gibt's ein Frühstück, also hier auch nochmal die herzliche Einladung. Ist auch toll, dass man nochmal eine Werbung mitmachen kann.
Genau, Frühstück wird gemacht vom Jugendkellerteam, von den Pfadfindern, von den Minis. An den ersten 3 Adventsmittwochen ist es um 6 Uhr.
Genau.
In oder vor Margareten. Wir schauen mal, was die Regelungen machen. Herzliche Einladung an alle zu kommen, auch wenn ihre Gruppierung an dem Tag nicht fürs Frühstück zuständig ist.
Genau.
Gut, schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Auch für uns dann relativ überraschend. Die Ausschreibungen waren rum. Wir dachten, wir kriegen niemanden mehr in die Pastoralreferentenstelle. Haben uns dann sehr gefreut, dass die Chance sich ergeben hat und dass du gesagt hast, ja, hier gefällt's mir. Was sind deine ersten Eindrücke von Waldkirch? Also Städtchen, du wohnst in Freiburg, ne? Du pendelst immer.
Genau.
Vom Städtchen, Kirchengemeinde ist ja natürlich für wir, die wir hier vor Ort sind, interessant. Was sehen Leute, die von außen kommen?
Also Leute, die von außen kommen, sehen einfach erstmal eine schöne Landschaft und dann super nette Leute. Also ich habe jetzt schon gut Kontakt knüpfen können, sehr viel Engagierte. Gestern Abend war ich beim St. Martins-Umzug mit dabei, Pfadfinder, total viel. Es ist einfach schön, so eine lebendige Gemeinde zu sehen. Hat mich wirklich gefreut. Uns freut mich immer noch.
Hast du vorher gegoogelt, wohin du kommst? Unsere Homepage angeschaut?
Selbstverständlich.
Und genau. Können wir was verbessern? Was ist da aufgefallen?
Nö, bisher hat alles ganz gut gepasst, würde ich sagen.
Schön, super. Du bist mit 50% da. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Einfach nur zum Einordnen, warum du jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden hier im Pfarrbüro anzutreffen bist. Studierst nebenher. Ja, super interessante Konstellation. Wie bist du zum Theologiestudium gekommen? War das, wie das die großen Heiligen haben, von Kind auf, war dir bewusst, du folgst diesem Weg? Oder erzähl mal, wie ging das? Wie fing das an? Was hat dich bewegt dazu in der Schulzeit oder danach zu überlegen, Theologie wäre was für dich?
Also ich war natürlich wie alle großen TheologInnen erstmal bei den Ministrantinnen. Und in der Jugendarbeit, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und es war so eine ganz wichtige Zeit für mich, wo ich auch nochmal mich so persönlich entwickeln konnte. Also es war einfach, man hat Leute getroffen, mit denen konnte man zusammen Zeit verbringen, über den Glauben diskutieren, und gleichzeitig auch nochmal ja ein Stück weit irgendwie auch in dem Glauben erwachsen werden. Und so richtig die Entscheidung fürs Theologiestudium kam dann so in der Oberstufe im Rallye-Leistungskurs, auch so relativ klassisch, hatte ich einen total tollen Rallye-Lehrer, wo ich jetzt gerade denke, ich sollte vielleicht mal wieder Kontakt mit ihm aufnehmen, der mir einfach so einen Werbeflyer in die Hand gedrückt hat von den Theologie-Infotagen, die es in Freiburg gibt, der mich dann auch hin, habe mir das mal angeschaut, hatte eine Probevorlesung beim Professor Stried, war das, glaube ich, also gleich das harte Zeug, Fundamentaltheologie. Es hat einfach mega Spaß gemacht, war voll interessant und dann habe ich mich einfach entschieden, dann Theologie zu studieren und es hat sich wirklich gelohnt, muss ich sagen.
Wie heißt denn dein ehemaliger Religionslehrer? An welcher Schule war denn das?
Also das war am Gymnasium in Schönau und das ist der Herr Kero.
Herr Kero?
Ja.
Grüße raus an Herrn Kero, dem schickt man den Podcast natürlich dann auch persönlich per Mail nach Hause. Okay, manche Menschen, die so groß werden mit dem Glauben, im Glauben, die kommen an die Universität und sagen, oh mein Gott, da kommt mehr vom Glauben ab. Gab es so Phasen, wo du gesagt hast, ei, was mache ich hier eigentlich? Ist das mein Weg? Will ich da als glaubender junger Mensch mehr erfahren? Oder wird einem da der Glaube vermiest im Theologiestudium? Oder wie ging das bei dir? Wie war da dein Weg und deine Erfahrung?
Ich glaube, das ist so eine Frage, die wird, glaube ich, jedem im Theologiestudium mindestens einmal gestellt. Und ich habe sie mir auch gestellt. Und ich habe irgendwie gemerkt, bei mir war es nicht so, dass es meinen Glauben vermiest hat oder schwieriger gemacht hat oder dass ich irgendwann so eine Glaubenskrise hatte im Sinne davon, dass ich dachte, jetzt kann ich das alles nicht mehr glauben, sondern es war eher so, dass es das irgendwie, es gab schon eine Krise, aber so als Umbruch. Also ich habe nochmal mehr verstanden, was das bedeutet zu glauben, dass das auch eine Entscheidung einfach darstellt. Ja, und also es hat halt mich nochmal in so eine andere Richtung gebracht. Von so einem vielleicht naiven Glauben, dass das halt irgendwie alles ganz leicht ist und ganz einfach zu glauben, hin zu einem Glauben, wo auch sagt, du musst jetzt auch mal eine Entscheidung treffen, du musst es auch mal hinterfragen und da gehören auch Zweifel mit rein. Also das war auch eine Erleichterung, dann zu sehen, man ist nicht der Einzige oder die Einzige, die auch mal Zweifel hat und dass Theologie ja nicht einfach einen Fragenkatalog ist und einen Antwortenkatalog, sondern dass da auch offene Stellen irgendwie einfach mit drin sind.
Ich erlebe immer mal wieder Menschen, auch Jugendliche quasi, die so ein bisschen stehen bleiben bei ihrem Kindheitsglauben und die dann im Zuge der Firmenvorbereitung oder auch junge Erwachsene, die dann sagen, ja gut, diesen alten Mann mit Bart in den Wolken, ja sowas kann es ja nicht geben, das ist ja alles Humbug. Wo ich dann sage, ja, also so gibt es ihn sicher nicht, ihn, sie, Gott. Ich glaube, das ist ein Schritt, den jeder Christ so gehen muss, so von seinem Kinderglauben da rauszuwachsen. Und ich glaube, da braucht es Menschen, die ihm da helfen. Deswegen ist, finde ich, pastoraler Dienst so eine schöne Sache. So ging es mir ähnlich im Studium, diese Dinge hinterfragen und auch ja für sich selber die Fähigkeiten sich aneignen, ja, auch hinter die Dinge zu schauen und wie ist was passiert und dass man Dinge nicht nur schwarz-weiß sehen muss und kann, sondern dass man da einfach auch von verschiedenen Seiten hinschauen kann. Also mir hat das auch im Studium unglaublich viel gebracht und weitergebracht, nicht auch in so einer Absolutheit zu sprechen und vor allem auch zu denken, sondern dass es auch diese ganzen Graubereiche auch gibt, wo ja, wo wir Menschen auch begleiten können und wo ich immer in meinem eigenen Glauben wachse und da weiter unterwegs bin und das hinterfrage und ja dabei bin zu sehen, es muss nicht immer Ja und Nein, es kann auch ein Ja-Aber sein oder ein Jein oder ein Ja.
Ja, und es war, also gerade jetzt für mich war das total wichtig, diese Erfahrung zu machen und auch darüber zu reflektieren im Studium. Denn jetzt später in der pastoralen Arbeit bin ich häufig in der Katechese, Firmenkatechese oder auch Taufkatechese auf Menschen gestoßen, also im Sinne von Erwachsenen oder junge Erwachsene, die gesagt haben oder die hinkamen mit dem Gedanken, mein Kinderglaube in Anführungszeichen ist ganz defizitär und ich traue mich aber nicht, was anderes zu denken, ich traue mich nicht, das anzuzweifeln. Und jetzt treffe ich auf jemanden von der Kirche, und die glaubt es bestimmt 1:1. Und dann zu merken, ich kann auch Zweifel äußern. Ich kann auch sagen, da stehe ich einfach nicht hinten dran oder es fällt mir schwer zu glauben. Und da ist jemand, der sagt, kann ich total nachvollziehen und auch offen so zeigt, dass man auch selber Zweifel hat. Das war für die in dem Prozess, war das total schön zu sehen und hat dann auch, also habe ich die Rückmeldung gekriegt, auch total geholfen. Wir haben gesagt, ich bin jetzt gar nicht mehr aufgeregt. Ich weiß, da sitzt jemand, der auch damit kämpft und dran arbeitet.
Ja. Ja, so eine Rückmeldung gibt's häufiger. Geht mir auch so, dass Menschen nach Gesprächen sagen, sie hatten irgendwie Angst vor einem Gespräch, vor einem Trauergespräch. Oder sie ganz entschuldigen sagen, ja, Ich weiß jetzt nicht, wie gläubig die Mama oder der Papa war oder so Sachen. Und dann hoffentlich erleben sie Menschen im pastoralen Dienst, die da ganz geerdet sind und auch aus diesem Alter kommen und auch im Zweifeln sind und einfach nur, ja, drum ringen und sich immer wieder neu auf den Weg machen und Fragende sind. Und dass man dann nicht der Allwissende ist, der mal Theologie studiert hat, sondern eben auch derjenige ist, der nach wie vor Fragen hat und einfach versucht, auf diesem Weg und in dieser Gottesbeziehung selber zu wachsen und anderen Möglichkeiten zu zeigen, wie kann das gehen oder wie kann man auch anders an diese Sache rangehen. Jetzt ist es eine Theologie zu studieren. Viele Theologen arbeiten ja auch nicht für die Kirche. Gibt auch wenn man das erstmal auf den ersten Blick nicht denkt, aber auch viele Möglichkeiten als Theologe woanders zu arbeiten, bei Verlagen, in Nachrichtenredaktionen und so weiter und so fort. Jetzt hast du dich entschieden, du willst für die Kirche arbeiten. Als Frau, vielleicht gibt's im Freundeskreis schräge Blicke oder als du das erzählt hast, gab's Kritiker, die gesagt haben, was, du willst für die römisch-katholische Kirche arbeiten? Hast du sowas erlebt? Freundeskreis, vielleicht auch Familie, weiß ich nicht. Und ich schiebe gleich die nächste Frage hinterher. Und was antwortest du dann solchen Menschen?
Also, ich glaube, von Seiten meiner Familie, fange ich vielleicht mal da an, das ist das Einfache, da fand es eigentlich jetzt niemand schlecht, fand keiner eine schlechte Idee. Die waren nämlich alle sehr engagiert in der Kirche. Und von dem her grünes Licht von daheim, da hat jetzt niemand die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ah doch, ich glaube, eine Tante hat mal sowas Kritisches geäußert, aber das war schnell entkräftet. In meiner Abi-Zeitung stand tatsächlich, dass ich mal Päpstin werden würde. Das möchte ich jetzt aber nicht irgendwie kommentieren.
Der Name würde ja schon passen, ne?
Christine, genau.
Christin.
Ja, aber vor allem, also im studentischen Leben war das häufig, dass man da irgendwie sich rechtfertigen musste oder ich mich rechtfertigen musste. Das war auch nicht immer so leicht.
Jetzt nicht unter den Theologen, meinst du, sondern wenn du so mit anderen Fachrichtungen unterwegs warst.
Genau.
WG-Party, alle sagen so ihren Studiengang und dann kommt Theologie und alle Blicke, was?
Ja, erstmal, was, Geologie? Nein, Theologie, das mit Gott, nicht Steine, sondern Gott. Und dann, ja, dann muss man sich einfach viel rechtfertigen. Das war schon immer anstrengend, deswegen war ich froh, als ich dann nur noch mehr mit theologischen Kreisen unterwegs war, da muss man sich nicht mehr so stark rechtfertigen. Genau, aber es ist immer da, was ich gesagt habe, das war immer ganz unterschiedlich. Also eine Zeit lang habe ich dann schon versucht, das so zu verteidigen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass meine Person angegriffen wird oder so, sondern dass auch einfach mal gut ist, den Frust sozusagen über die Institution rauszulassen und einfach zu sagen, was man dran nicht so gut findet und hab's dann mehr, ja, vielleicht in so eine Gesprächsrichtung, dass es eher produktiv wurde, gelenkt. Es ging ja nicht um mich, sondern um die Institution.
Ja, ist häufig so, dass die Menschen dann eigentlich direkt, obwohl man das vielleicht am Anfang so denken könnte und sich gleich verteidigen will, aber geht mir auch manchmal so, heute noch, wenn ich im Freundeskreis irgendwo vor Corona bei Festchen bin oder unterwegs und dann treffe ich da auch fremde Menschen und dann irgendwann sage, ja, ich arbeite für die katholische Kirche. Und dann ist eigentlich im privaten Bereich bei mir inzwischen so, dass wenig Kritik am Anfang kommt, sondern erstmal großes Interesse. Ja, wie geht denn das? Und das können sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn du hier auch eingeladen bist auf dieses Fest, kannst du ja nicht so ganz verkehrt sein, weil ist ja auch ein Freundeskreis, den die Person hat, die dann mir gegenübersteht. Und ich finde es inzwischen ganz interessant, was da auch kommt. Und ich kriege das inzwischen auf eine ganz gute Ebene, weil die Menschen großes Interesse zeigen, weil sie oft gar niemanden mehr kennen, der für die Kirche arbeitet oder ja, der sich als religiös beschreiben würde oder als gläubigen Menschen. Ich finde es ganz gute Aufhänge inzwischen bei den Festen oder so, ja. Was ist deine Vision von Kirche? Also Kirche muss ich immer wieder neu erfinden. Was ist so dein Idealbild von Kirche? In welche Richtung muss das gehen oder soll das gehen? Oder was wünschst du dir von einer gelingenden Kirche?
Also das ist jetzt eine Frage, wo ich glaube ich echt nachdenken muss, weil es für mich, also ich bin immer jemand, der dann gleich sehr groß denken will. Ich glaube, mir ist irgendwie ganz wichtig, dass Kirche nicht diesen ursprünglichen Blick auf die sozial Ausgegrenzten verliert und nicht damit beschäftigt ist, immer nur sich selber zu erhalten, sondern irgendwie einfach mutig ist, und man merkt auch, das ringt gerade mit mir, was zu formulieren.
Ich meine, deswegen, nicht umsonst kommt ja deine Wahl nochmal, was zu studieren, soziale Arbeit, hast du ja am Anfang gesagt.
Ja.
Wie kann das zusammengehen, auch nochmal diese sozialen Aspekte und als Kirche nochmal vermehrt einzutreten? So habe ich dich verstanden.
Ja, genau. Es gibt bei der sozialen Arbeit, deswegen bringt es das vielleicht auch nochmal besser auf den Punkt, es gibt von dem Konzept der sozialen Arbeit, ist sozusagen das Ziel oder der Auftrag, ja, das Ziel der sozialen Arbeit, dass Menschen befähigt werden, ihr Leben zu bewältigen. Und das ist auch, warum ich sozusagen mit Theologie angefangen habe und warum ich in die Seelsorge will. Weil ich Menschen helfen will, ihr Leben zu bewältigen. Und diese, ja, zu merken, ich kann selber meine Umwelt auch mitgestalten oder mein Leben gestalten. Weil wir sind als Menschen geboren, wir wissen, dass wir irgendwann sterben werden und dazwischen haben wir eine Lebensspanne. Und diese Lebensspanne, das ist unser Auftrag, finde ich, die zu gestalten. Und Kirche als Institution oder als, ja, vielleicht eher als Gemeinschaft von Gläubigen aufgefasst, ist ja so ein Rahmen, innerhalb dessen diese Gestaltung stattfinden kann. Und da ist einfach wichtig, dass die Kirche diesen Raum aufhält und halt an verschiedenen Punkten einfach da ist und den Menschen hilft, wieder eine Orientierung zu kriegen oder Kraft gibt oder eine Möglichkeit, sich zu vergesellschaften, Gemeinschaft zu erfahren, um an diesem Auftrag so weiterzumachen. Und das muss, glaube ich, heutzutage einfach ganz individuell sein. Also wir können nicht mehr sagen, man wird getauft und dann ist man Ministranten und das und jenes und Kirchenchor und dann ist die Beerdigung oder so, sondern ja, so offen bleiben, im Diskurs bleiben. Ja, ich habe noch kein perfektes Bild davon. Aber vielleicht so in die Richtung.
Wo ich glaube, wo wir als Kirche unglaubliches Potenzial haben, ist, dass wir im Kleinen, hoffentlich noch lange, aber im Großen sind wir das auf jeden Fall weltweit gesehen, die größte Institution weltweit ist, die weltumspattet ist, die aber Strukturen hat, die wirklich an die Basis geht. Ich höre von Menschen, die in Südamerika unterwegs sind, die sagen, dass sich die Regierungen aus den Favelas zurückziehen und dass noch Ordensschwestern da sind, dass einzelne Kirchenmitarbeiter da sind, die das ihrem christlichen Auftrag machen, für die Ärmsten der Armen da zu sein. Und das höre ich aus vielen Bereichen der Welt. Und wir sind da manchmal so in so einer seligen Kapsel, wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland vor allem. Bei uns ist gerade auch diese soziale Angelegenheit, die Caritas ziemlich outgesourced worden und wir haben die Profis von der Caritas da machen lassen. Und in anderen Ländern finde ich das viel unmittelbarer, dass Kirche sich für diese Belange einsetzt vor Ort und so. Und ich denke, dass wir da ganz viel Potenzial haben, was an der Lebenswirklichkeit und der Lebensrealität von Menschen zu verändern und uns da auch einbringen, und zwar aus mit unserem Glauben an Jesus Christus und seinem Beispiel folgend das zu machen. Wir verschenken da, glaube ich, in Deutschland seit Jahrzehnten schon ganz, ganz viel, ja. Was Segen ist, dass wir eine reiche Kirche sind, dass wir Strukturen wie Caritas und sowas bezahlen können. Aber ist halt auch Fluch, dass sich die Menschen vor Ort, die Gläubigen, diese Arbeit etwas in den Hintergrund stellen und sagen, das sollen doch die Profis machen. Das passiert natürlich in anderen Ländern nicht so. Ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, wo wir da hingehen, hier in Mitteleuropa, in Deutschland. Wo würdest du sagen, liegen so deine persönlichen Wurzeln im Glauben, also deine Spiritualität? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein Ort oder eine Spiritualität, die mich besonders anspricht?
Also ich bin von der Jugend her sehr stark von Taizé einfach geprägt. Ist auch so ein Klassiker der Spiritualität, würde ich sagen. Und halt diese, also an dem Ort begeistert mich einfach diese Verbindung. Also man kann total gut diskutieren. Und je älter ich werde und je öfter ich da hingehe, desto mehr denke ich jedes Jahr, das sind so tiefe Diskussionen. Und das ist ein Aspekt, den habe ich noch nie gesehen. Und es wird aber, merke ich, auch immer kritischer gegenüber Institutionen, sondern es geht mehr noch um den persönlichen Glauben, habe ich das Gefühl. Und das Zweite ist einfach diese Form, Gottesdienst zu feiern. Weil dieses Meditative, das ist was ganz Körperliches, erlebe ich immer mehr mit dem Gesang. Das hilft mir einfach total runterzukommen. Von dem her sind diese beiden Aspekte, das zu erden im Gesang und im Gottesdienst und dann wieder zu diskutieren und produktiv am eigenen Glauben weiterzubauen, das sind zwei Aspekte, die meine Spiritualität, glaube ich, schon sehr stark prägen. Und sonst würde ich sagen, bin ich eher ein kontemplativer Typ sozusagen. Also lieber alleine in der Ruhe sein, als jetzt mit mega vielen. So mal draußen im Wald oder ich steige wahnsinnig gern auf Berge. Und da oben auf so einem Berggipfel zu stehen und so eine Stille zu haben, das ist einfach phänomenal. Das sind so meine Wurzeln oder Quellen, würde ich eher sagen, ja.
Berge gibt es bei dir in der Heimat, aber gibt es auch hier in Waldkirch. Der Höhenunterschied, glaubst du, sogar noch wahrscheinlich noch einen Tick höher, wenn du hier von hier auf den Kandel steigst. Mhm. Taizé, ja, vielleicht ergibt sich irgendwas in der Zeit, wo du da bist. Das könnte ich mir gerade vorstellen, du bist ja eher so projekthaft da wegen dem Studium. Aber warum nicht nächstes Jahr vielleicht eine Taizé-Fahrt für Engagierte hier?
Ja.
Oder fährst du lieber alleine?
Hör ich mich jetzt nicht Nein sagen.
Schauen wir mal, was kommt. Jetzt ist es ja deine dritte Stelle, wo du hast quasi. Du hast eine Stelle in der Assistenzzeit zur Ausbildung 2 Jahre. Dann eine Stelle warst du auf einer Planstelle, heißt es, ein Jahr in Mannheim. Und wegen des Studiums bist du jetzt wieder in die Nähe nach Freiburg gekommen. Zu uns. Gibt es große Unterschiede zwischen Stadt Mannheim und eher ländlich geprägt oder nicht Großstadt Waldkirch?
Ja, der erste Unterschied ist, dass ich wieder ein bisschen mehr Dialekt sprechen kann, was man in Mannheim kaum verstanden hat, aber genau. Oder
sprichst du wirklich so viel Dialekt?
Noch nicht. Ja, es kommt, aber noch nicht. Schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Genau. Und der andere Unterschied ist, glaube ich, auch, ja, dass nochmal eine andere Art des Zusammenlebens einfach ist. Man ist halt näher zusammen, man ist näher mit den kommunalen Strukturen, glaube ich, einfach vernetzt. Und die Wege, habe ich das Gefühl, sind auch kürzer zwischen den Menschen. In Mannheim, also das war auch eher vorstädtisch. Da war es manchmal auch, hat es auch so einen dörflichen Charakter, sage ich jetzt einfach mal, oder ländlichen Charakter. Aber es war doch nochmal einfach alles irgendwie größer und unnahbarer. Hatte ich so das Gefühl. Aber es liegt natürlich auch dran, dass ich ja mit der Hochzeit von Corona da war. Das heißt, ich war auch viel einfach nur in meinen eigenen vier Wänden. Ja, klar. Und, ja.
Also was ich so schätze und schon als Vorteil auch sehe, dass es ist einfach räumlich ein bisschen kleiner.
Ja.
Wenn Menschen Tageszeitung lesen, dann lesen sie halt eine Tageszeitung und es gibt ein kommunales Blatt für alle und es gibt jetzt auch nicht 15 verschiedene Einkaufsstätten und es gibt nicht 4 Märkte in jedem Ortsteil einen, sondern es gibt halt weniger Sachen. Man läuft den Menschen auch öfters über den Weg und hat einfach auch so viel mehr Kontakte auch im Alltagsleben. Das ist schon was, wo ich sehr schätze, wo da viel auf kleinem Weg funktioniert zwischen jetzt Tür und Angel, also zwischen Marktplatz und Lange Straße, sage ich jetzt mal so, wo dann auch da ganz viel gesprochen wird und ich finde schon, dass wir als Kirchengemeinde wirklich gut verortet sind hier, anders als ich das aus Großstädten kenne, wenn ich in Großstädten tätig war oder aus meiner Heimatstadt aus Ulm. Da ist Kirche nicht so wirklich verortet mit der Kommune und so. Das finde ich hier gut, schätze ich auch sehr. Ja, gibt es irgendwas, was du sagst, das willst du auch noch lernen jetzt als Berufsanfängerin hier in Waldkirch oder da nutzt du die Zeit oder das ist was, wo dich mehr interessiert, irgendwelche Bereiche, wo du sagst, da hast du noch nie reingeschnuppert. Gibt es irgendwas, wo du hier starten willst?
Also ich werde ja auf jeden Fall in den Beerdigungsdienst auch bald starten. Das ist natürlich ein Aufgabenbereich, den hatte ich jetzt bisher noch nicht in dem Umfang. Aber da freue ich mich schon auch drauf, weil ich finde, das ist ein ganz toller und ganz wichtiger Dienst. Und ich bin sehr froh, dass wir das auch machen dürfen in unserer Berufsgruppe und auch können, dass wir dazu befähigt sind. Das wird auf jeden Fall ein Feld sein. Und jetzt im Moment ist gerade noch so im Entstehen nochmal in der Jugendarbeit. Da bin ich gerade mit dem Maximilian Kleist, der ja für Jugendarbeit auch zuständig ist, sind wir gerade ein bisschen so am Hin- und Herspinnen. Ich weiß nicht, wie viel ich da verraten darf. Deswegen sage ich jetzt mal nicht so viel, aber...
Also von mir hast du hier keine Sprechsperre, aber das musst du mit Max dann erklären.
Ich will mich gleich mit Maximilian verscherzen.
Ja. Nein, ist ja quasi dann so ein Cliffhanger für den nächsten Podcast.
Genau,
wenn ihr dann euer Riesenprojekt startet und ich euch dann einlade zusammen. Nee, aber ihr plant was im Jugendbereich?
Ja.
Richtung Spiritualität, Richtung Gemeinschaftserlebnisse, Richtung Action?
Wahrscheinlich wird es eine Kombination. Vielleicht actionreiche Spiritualität oder so. Genau, also wir sind das noch ganz wirklich am Anfang, aber was ich sozusagen mitbringe, da haben wir schon uns drüber unterhalten, wäre sozusagen der spirituelle, religiöse Background. Und was der Max halt natürlich mitbringt, ist sein erlebnispädagogisches Repertoire und was er da alles kann. Genau, ich glaube, das könnte sich ganz gut ergänzen.
Ein großes Schlagwort in der Pastoral der Erzdiözese sind die multiprofessionellen Teams.
Richtig.
Wir haben gerade in ganz kurzen 2-3 Sätzen gehört, was da der Vorteil ist und was das ausmacht. Ja, super, wir können gespannt sein. Wir werden es verfolgen. Ich werde es im Team sicher hautnah mitkriegen und in der Gemeinde hoffentlich auch. Gut, vielen Dank, Christine, fürs Gespräch, fürs Erzählen. Wir sind sehr gespannt, was kommt mit Max und mit dir. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit, gutes Ankommen und schon reinstolpern, aber du hast ein paar Neuanfänge, Beerdigungsdienst zum Beispiel und gutes Reinkommen da weiterhin. Wir sind sehr froh, dass wir dich im Team haben. Ich freue mich sehr, dass du dann auch zugesagt hast für den Podcast. Und wer Fragen hat, darf sich natürlich direkt an die Christine wenden. Wer Interesse hat an innovativen Projekten in der Jugendarbeit zum Beispiel, spirituell, oder wer sagt, ja, TC fährt sofort, der meldet sich auch. Und ansonsten viel Spaß beim Hören, wer noch nicht gemacht hat. Auch der anderen Folgen, vielleicht interessant für die Hörer, inzwischen sind wir so zwischen 150 und 200 Hörern pro Folge. Gerne weitersagen, Gesprächspartner und Themen gerne vorschlagen. Es sind ein paar Sachen in der Mache, die sicher interessant werden dann im kommenden Jahr. Schön, dass du da warst, Christine.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Jederzeit, vielleicht nochmal, wenn ihr ein neues Projekt habt. Und alles Gute dir. Bis bald.
Dankeschön.